Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW. Und ich merke, dass ich noch ein bisschen zu leise bin und da bin ich jetzt. Ja, ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Steve's Queer World. Heute wieder ein ganz besonderer Gast bzw. ganz besondere Gästin heute. Ich habe Tessa Ganserer davon überreden können, heute in die Sendung zu kommen. Zwar nicht persönlich, der Weg wäre ein bisschen zu weit gewesen, aber sie hat sich Zeit genommen, um online an der Sendung teilzunehmen. Ich sage hallo Tessa und herzlich willkommen bei Steve's Queer World.
Hallo Steve, schönen guten Abend.
Und ich merke, der Ton funktioniert auch, das ist super. Ja, im Vorfeld auch gleich nochmal einen herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auf tolle 2 Stunden mit dir und mit den ZuhörerInnen dort draußen, mit spannenden Themen, vielen Fragen und auch wahrscheinlich sehr interessante Antworten, die du uns heute Abend liefern wirst zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja, wir werden natürlich einmal über dich als Bundestagsabgeordnete, über deine Themen, über queere politische Rechte, Themen allgemein sprechen. Ja, wir werden heute mal bunt durch die Themenwelt gehen und auch so bunt werden wir heute Abend ein bisschen durch die Musikrichtung gehen. Einige Wunschsongs von dir sind dabei, alle konnte ich leider nicht erfüllen, aber einen Teil. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja.
Sehr schön. Wir starten mit Kraftwerk. Eine ziemlich, ich sag mal, alte Band schon tatsächlich, war eine der Dinge, die du dir gewünscht hattest. So die elektronische Richtung ist wohl schon ein kleines Favorite von dir. Ist das richtig?
Ja, also ich würde mal sagen so, dass ich musikalisch oder vom Musikgeschmack her mich nicht gern irgendwo in einer Ecke festnagle und Electronic ist so eine Konstante in meinem Musikgeschmack.
Sehr schön. Wir starten mit die Roboter von Kraftwerk und wir hören uns gleich wieder. Also bis gleich. Alter. Aber vielleicht magst du es ja trotzdem verraten. Ansonsten sagst du es so jung, wie du dich fühlst.
Naja, es ist ja kein Staatsgeheimnis. Die biografischen Daten von Mitgliedern des Deutschen Bundestages kommen ja auch auf der Seite des Deutschen Bundestages einsehen. Und dazu gehört natürlich auch das Geburtsdatum. Ja, nachdem ich jetzt von der Organisation als ich bin mittlerweile sogar Mitte 40, 45 Jahre genau, 40 Jahre genau. Gearbeitet, bis ich 2013 dann das erste Mal im Bayerischen Landtag gewählt wurde. Nach der Wiederwahl 2018 war da mein Coming Out und ich habe dann nachdem aber bei der in der letzten Bundesregierung, in der letzten Legislaturperiode sich abgezeichnet hat, dass unter einer unionsgeführten Bundesregierung so wichtige Reformprozesse nicht zustande kommen, habe ich dann entschlossen, selber für den Bundestag zu kandidieren, für andere politische Mehrheiten zu werben, Gesetze entscheiden, für uns auch mehr.
Das ist eine Regierung. Und einfach zeigt, dass unsere Gesellschaft etwas anders aussieht, wie das, was bisher so rein in im Bundestag gesessen hat, beziehungsweise was auch zumindest offen in der Form gelebt wurde, sagen wir es mal so. Es ist ja tatsächlich, man die Grünen, du bist ja Teil der Grünen, wirbt ja auch damit, ihr seid eine ganze Gruppe tatsächlich, die den Bundestag jetzt bunter machen. Und wenn ich so mir deine Biografie anhöre, ist ja eigentlich so das Grüne ja schon tatsächlich mit in die Wiege gelegt worden. Also für dich war da praktisch schon der Weg so ein bisschen geebnet, um auch bei den Grünen aktiv zu werden, wenn man im Wahlhaus wird, wenn man so möchte, dort arbeitet und mit Sicherheit auch damals schon diverse Auswirkungen, das heute ja noch mehr
sind. Mein Weg war vorgezeichnet. Okay. Ja, die Natur. Das Grüne ist ein Kontinuum. Also es zieht sich ein Grün durch mein Leben. Mhm. Aber ich komme eigentlich jetzt. Mich haben in meiner Kindheit war auch noch das Thema Waldsterben an der Mühle. Was mich natürlich auch sehr, sehr umgetrieben hat und wiedergewählt worden ist. Obwohl ich mir ja mit 17 schon eine andere Bundesregierung und einen ökologischen und gesellschaftlichen Aufbruch gewünscht hatte. Ja. Und 4 Jahre später, also 98, ich war ja dann schon 21, da wollte ich auf Nummer sicher gehen und mehr tun als nur Kreuzchen auf meinen Stimmzettel machen. Ich wollte wirklich mein Möglichstes dazu beitragen, dass dieser ökologisch-gesellschaftliche Aufbruch dann auch wirklich stattfindet.
Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Mich würde nochmal interessieren, was macht Tessa Ganserer, wenn sie tatsächlich ein bisschen Freizeit findet? Was sind so deine Hobbys?
Also Freizeit ist leider viel zu wenig. Die muss ich mir in Terminkalender eintragen und dann so tapfer verteidigen wie jeden anderen Termin, mit dem Termin mit dir heute. Wenn, dann bin ich gerne draußen in der Natur. Ich bewege mich dann gerne draußen. Ich bin nicht so der sportliche Typ, ja. Mhm. Studio oder sowas, Spiel sowieso nicht, aber Bewegung, also das fehlt mir heute in meinem Beruf. Ne? Und okay. Manchmal denke ich mir dann schon, ein besonders stressiger Tag ist, denke ich mir manchmal, ach, wäre ich nur draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben, könnte so schön sein. Und es ist in der Tat so, draußen in der Natur bewegen, wirklich dem Lärm entfliehen, das sorgt dafür, dass ich mich auch ganz schnell wieder Erde zu mir komme und meine innere Ruhe finde.
Schön. Da sind wir uns in vielen Dingen sehr ähnlich und du bist mir ja nur alterstechnisch ein Jahr voraus und wie du es vorhin schon genannt hast, Tschernobyl war auch für mich als Kind, das plötzlich kriegt man gesagt, da ist was Gefährliches im Gras, du darfst nicht im Gras spielen, du darfst nicht auf die Wiese. Das kenne ich sehr gut und ich kann mich heute noch daran erinnern, wenn ich immer dann heimlich raus bin und meine Oma dann schon raus, Bub, du musst reinkommen. Ja, und das ist so, ja, das war wirklich ein großer Einschnitt damals gewesen und natürlich hat man es als Kind nicht verstanden. Wir sprechen gerade, du hattest auch schon es angesprochen, dein Coming auch noch ein paar Fragen dazu, werden wir im nächsten Part kurz drüber sprechen. Gibt es da? Ja, und Tessa, wir sprechen mal ein bisschen über dein Coming Out. Du sagtest ja, 2018 war das gewesen. Wie war das für dich so? Wie bist du die ersten Schritte gegangen? Wie war das für dich, diese ersten Schritte in die Wege zu leiten? Kannst du uns da vielleicht was zu sagen?
Ach, ich bin da schon 100.000 Mal gefragt worden und was soll ich dazu noch sagen? Es kann ja x-mal nachgelesen werden. Nicht nur so viel
Okay.
Also für nicht transgeschlechtliche Personen kann ich nur und werde nicht müde, die Doku Disclosure auf Netflix über die Darstellung von geschlechtlicher Vielfalt, transgeschlechtlichen Menschen im Film und Fernsehen. Und das muss ich halt einfach in der Kindheit, in meiner Jugend einfach Informationen gefehlt. Positive Role Models, wo ich mich hätte wiedererkennen können, wo ich auch hätte sehen, das Leben und heute ein Transvorreiter fehlt, der vor mir in der Politik sich hingestellt hat oder hätte und geoutet und gesagt, ich bin trans. Okay, ja.
Ja.
Also ich glaube so für alle schwulen und lesbischen Zuhörerinnen, die nicht mehr die ganz jüngste Generation sind, die werden das Coming Out von Wovereit 2001 war das, noch sehr gut in Erinnerung haben. Ich fand es so beeindruckend. Ich war ja damals schon bei den Grünen aktiv, und ich habe mich für meine schwulen Freunde so dermaßen gefreut in dem Jahr, weil in dem Jahr auch die eingetragenen Lebenspartnerschaften im Deutschen Bundestag beschlossen wurden.
Ja.
Damit hat die grüne Regierungsbeteiligung damals, Rot-Grün damals, glaube ich, die Gesellschaft echt ein Stück weitergebracht.
Ja, auf jeden Fall.
Für eine zunehmende Akzeptanz und Normalisierung in der Gesellschaft gesorgt, aber noch viel mehr in die Gesellschaft hinein hat, denke ich, dieses Coming Out, dieser eine Satz, ich bin schwul und es ist gut so, von Klaus Wowereit, der damals für das Bürgermeisteramt in Berlin kandidiert hat. Mhm. Das, glaube ich, hat die Gesellschaft noch viel mehr geprägt und vor allem auch Menschen empowert. Da bin ich mir sicher, dass das vor allem Menschen empowert hat.
Ja.
Und das hat mir heute gefehlt. Und deswegen, auch wenn es eigentlich statistisch längst überfällig gewesen wäre, oder einfach längst überfällig war, dass sich auch eine amtierende Politikerin als trans out, ist zwar nur ein kleiner Teil, vielleicht 1-2% der Bevölkerung, sind wir überall, ja. Ist in allen Berufsbereichen, ob das irgendwo in Handwerksbetrieben ist, im Topmanagement, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, das waren dann oft kandidieren, gewählt werden, oder es dann einfach auch normal ist, dass sich jemand, so wie ich, dann in der amtierenden Amtszeit als trans outet. Aber so gewöhnlich ist es bisher heute noch nicht. Die Nachricht über mein Coming Out ging damals, denke ich, schon um die ganze Welt. Und es war mir vollkommen klar, dass ich nicht einfach als die Frau in den Landtag gehen kann, die ich eigentlich schon immer war, und so tun, als wäre nichts gewesen. Sondern das ist ein Riesenmedieninteresse. Und dass ich so wie heute Abend danach immer wieder sozusagen gezwungen werde, einen Seelenstriptease hinzulegen, dass ich meine Transition unter öffentlicher Beobachtung machen muss. Und genauso war ich nicht naiv, und mir war klar, dass Häme, Spott und Hass auch nicht ausbleiben werden. Und auch das ist seitdem, sage ich mal, eine ständige Begleitung meines Lebens.
Das können wir natürlich auch alle nachlesen und haben mit Sicherheit davon gehört, aber dem wollen wir hier keinen Platz geben in der Sendung, weil hier geht es um dich, um die Themen. Für mich, oder was mich in diesem Zusammenhang interessiert, was hat sich für dich beruflich beziehungsweise auch in deinen politischen Themen verändert? War es dann so, dass für dich die queerpolitischen Themen plötzlich viel mehr in den Vordergrund gerückt sind?
Also es war zweierlei. Einmal war das nach der Landtagswahl nach jeder Wahl werden die Karten neu gemischt. Formiert sich eine Fraktion neu und dann geht das Stühlerücken los. Das ist so, sage ich, in jeder Partei, in jeder Fraktion, in jedem Parlament so. Das erste Mal die lange Reise nach Jerusalem gespielt wird, nur dass am Ende von dem Spiel dann jeder einen Sitzplatz haben muss und keiner stehen bleiben darf. Das heißt, wir hatten damals im Bayerischen Landtag ein historisch super gutes Wahlergebnis. Wir haben uns als Fraktion mehr als verdoppelt und so viele neue Kollegen aufgebannt haben, umzusetzen. Das war eine komfortable Situation, weil ich die ersten 5 Jahre in mehreren Ausschüssen wirklich eine ganze Palette zu führen. Natürlich sich auf wenigere Themen konzentrieren kann. Und mir war es schon ein Bedürfnis, dass diese Aufmerksamkeit da weil diese Bühne auch dafür zu nutzen, nachdem ich endlich out war, auch für unsere Belange einzutreten. Ist es ja, ich war da im Bayerischen Land stellvertretend Schussvorschuss für den Öffentlichen und jetzt im Deutschen Bundestag als Vollmitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
Okay. Was kannst du jetzt aus deiner Erfahrung herausgenommen anderen Menschen, die vielleicht gerade mit in der Situation sind, dass sie sagen, ich bin trans oder sich noch unschlüssig sind, was kannst du denen vielleicht als Tipp mitgeben oder was du aus deiner Erfahrung mitgeben kannst, wo du sagst, hey Leute, das und das solltet ihr beachten oder so und so könnt ihr gut mit der Sache umgehen?
Also erst einmal ist es heute um so viel leichter wie nur vor 20, 30 Jahren Informationen zu beschaffen. Die Informationen, auch Kontaktadressen von Selbsthilfegruppen etc., da ist das Internet der echte Segen und nicht nur Informationen, sondern dass man sich auch mit anderen Menschen austauschen kann. Das Thema ist heute viel präsenter. Transgeschlechtliche Menschen sind in allen Lebensbereichen sichtbar, auch wenn, das gehört da einfach dazu, Diskriminierungserfahrung für alle queeren Menschen auch heute noch trauriger Alltag sind. Menschen, die noch nicht so weit sind, die gerade mit sich selber strugglen, also die so ihr inneres Coming-out bereits hatten und sich sozusagen jetzt mühsam aus der Eierschale rausschälen, dass wir denen sagen, hey, es gibt keine Blaupause für perfektes Coming-out. Dein Coming-out wird auf jeden Fall perfekt sein. Und es ist nichts, wofür man sich rechtfertigen muss. Ja, nicht für die Art und Weise, nicht für den Zeitpunkt. Es ist auch okay, wenn jemand so weit ist. Ja, okay. Es soll einfach jeder wissen, so hier draußen gibt es Menschen, die sind so wie du und ich. Wir heißen die Leute willkommen, wenn sie sich out und sie sich nicht alleine durch müssen.
Das hört sich unendlich so weiter. Wir machen ein bisschen weiter mit ein bisschen und ich auch nochmal auf so dein Leben vor dem Coming Out, wie es zur Politik gekommen ist und welche Themen dich damals angetrieben haben, dass wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und da gibt es jetzt erstmal Queere Tiere. Den Song hast du dir ausgesucht. Den nehmen wir jetzt gleich raus. Das war Chromantics und Toy. Ja, wir sind immer noch hier bei Steve's Queer World Radio MKW und auch Tessa Ganserer ist weiterhin noch hier am Bildschirm. Und Tessa, nochmal so ein bisschen so deine in die berufliche und politische frühere Zeit, sagen wir es mal so. Ausbildung im Wald, das war dir in die Wiege gelegt, hast du gesagt. War es dann auch so, denn du hast dich dann weitergebildet, war es so, dass du erst gedacht hast, du würdest das bis zu deinem Lebensende machen?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wusste im Leben immer sehr, sehr genau, was ich definitiv nicht machen möchte. Eigenes Geld. Ich war als Kind immer gerne im Wald. Früher arbeitet. Ich habe in meiner Jugend auch für mein gern gebacken, gekocht. Ich habe Hauswirtschaft und das auch sehr gut vorstellen können, Köchin oder Konditorin zu werden. Aber irgendwie schien das dann für mich so das nächste Berufsausbildung im Wald zu machen. Mhm. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das dann doch nicht so meine Welt ist. Mein Klassenlehrer meinte dann noch so, ich sollte doch eigentlich irgendwie nur schauen, dass ich einen höheren Schulabschluss anstrebe, mhm, nach der Hauptschule. Und an das habe ich mich dann irgendwann während der Ausbildung besinnt und boah, ich war mir nicht sicher, ob es für mich reicht, Fachabitur nachzuholen, wenn man nur Mittelschule hatte und eine Berufsausbildung. Aber das wollte ich heute dann einfach wissen. Mhm. Habe das heute dann gemacht. Und dann war mir auch nicht klar, was ich dann mache. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt wieder in den Wald zurück oder Forstwirtschaft studieren. Es kam dann nach der Berufsschule dann Wehrersatzdienst. Mir war klar, ich will nicht zur Bundeswehr. Lass mich raten, 2003, glaube ich, war die Landtagswahl. Ja, genau. Als erstes eine große Forstreform angekündigt. Ich war da ja im Studium illusioniert, weil ich die Kommilitonen als relativ unpolitisch erlebt habe. Ich war da in den studentischen Mitverwaltung und überall aktiv, aber unter den Studierenden war Wahlbeteiligung von 10% und es gab nur eine Einheitsliste, okay, über alle Fachkräfte, die jetzt zum Studieren kommen, ein Haufen an Menschen, die in ihrem Leben, mit ihrem Leben was anstellen wollen, was bewegen oder so, da werden bestimmt ein Haufen aktiv sein, eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwo anzutreffen, vom Studium in die Arbeitswelt und hat sich das eine nach dem anderen so ergeben. Also selbst da habe ich nicht irgendwie diesen Business Case gehabt und in 8 Jahren habe ich selber ein Mandat. Sondern,
Also das heißt für dich war erstmal enttäuschend, dass deine Mitstudierenden
einen längeren Zeitraum einsparen, indem man keine neuen einstellt. Okay. Und das war dann plötzlich für alle klar, mein potenzielle, das hat dann plötzlich sehr viele auf die Barrikaden gebracht. Es gab da Volksbegehren, das ganz knapp gescheitert ist, aber am Anfang das hat das mir gegeben. Also, es war wie irgendwie, ich hätte mal beim Beginn des Studiums alles Mögliche, auch Umwelt, Pädagogik oder irgendwo Boab. Das hätte ich mir mindestens so gut drin. Da hat mich eher so besorgt, dass natürlich das, diese Reform auch Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung hat.
Ja, genau.
Und das war so für mich dann eben die Motivation. Und es war klar, die Grünen haben sie da natürlich dagegen klar positioniert. Und da hat das eine das andere ergeben, so wie es im Leben ist.
Ja. Das hatte ich dann so.
Wenn man seinen eigenen Weg geht, dann weiß man am Anfang noch nicht, wo er hinführt, weil es ist der eigene Weg und der entsteht heute erst beim und durch dem Gehen.
Ja, das heißt, das hatte ich dann auch zu den Grünen gebracht. Also du hast doch, also ich sag jetzt mal eine.
Ja, ich war vorher schon bei den Grünen.
Okay.
Also das.
Okay, da praktisch dann arbeitstechnisch. Sprich, das wäre auch für dich, also ich jetzt nicht in eine andere Partei gegangen, um da zu arbeiten, hätte sich ja dann letztendlich gebissen, wenn man so möchte.
Ja, für mich hätte sich auch gebissen, sozusagen einen schlechten Waldbau zu machen. Ja? Mhm. Also ich wollte dann lieber gute Waldpolitik als einen schlechten Waldbau praktizieren zu müssen.
Mhm. Dann bist du, dann war das so dein Einstieg. Thema, wenn man so möchte. Wie hat sich das dann in der Zeit entwickelt? Du sagtest ja auch vom Vorgespräch schon, dass du auch in Gewerkschaften aktiv warst. Wie hat sich das dann für dich manifestiert, dann da in die verschiedenen Bereiche reinzugehen? War tatsächlich irgendwie die Reise nach Jerusalem oder waren das auch tatsächlich dann auch eigene Themen, wo du sagtest, da möchte ich gerne dran arbeiten und da ist es mir wichtig, da mit reinzugehen?
Nee, also die Umweltthemen haben mich halt sehr schon immer sehr stark beschäftigt. Mhm. Ein Auto mit einem Verbrennungsmotor auch ganz maßgeblich zu CO2-Emissionen, zu Klimawandel, Stickoxidemissionen, das Ökosystem Wald auch mitbelassen. Mhm. Ich selber ja, wie gesagt, im Bayerischen Wald geboren wurde und groß wurde und meine Eltern hatten weder einen Führerschein noch ein eigenes Auto.
Oh, okay.
Und ich wusste sehr, also sehr genau, wie mobilitätseingeschränkt Menschen sind, die kein Auto zur Verfügung haben auf dem Land. Das war halt Motivation dann später auch, also noch bevor ich als in den Landtag gewählt wurde, mich bei Bürgerinitiativen für Verkehrsprojekte einzusetzen. Mhm. Das Thema, da brenne ich wirklich dafür. Was einfach so ist, dass ja Mobilität die Grundvoraussetzung ist, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Richtig.
Ja, und in der Stadt lässt sich sogar sehr gut, und ich würde mal behaupten, je nachdem, was man arbeitet, ohne eigenes Auto sogar besser leben. Da ist ja das Auto nur Klotz am Bein, aber im ländlichen Raum, das sind die ganzen Jugendlichen, die noch keinen Führerschein haben, das sind die alten Menschen, die kein Auto mehr fahren können, die aus gesundheitlichen Gründen kein Auto fahren können oder die sich kein eigenes Auto leisten können. Oder keins wollen, die sind da echt aufgeschmissen, die werden da echt ausgrenzt. Also für mich hat dann eine gute Mobilitätspolitik, wo es darum geht, Menschen Möglichkeiten zu schaffen, sich fortzubewegen, um von A nach B zu kommen, und dann aber dafür zu sorgen, dass das ist ja nicht nur Frage keine ökologische, sondern eine Gerechtigkeitsfrage für mich. Und das Thema durfte ich dann über viele Jahre
fast immer wieder, da, wie du schon sagst, den Raum, so wie wir hier auch. Und wie ich auch als Jugendlicher, 18 war halt die magische Zahl, weil da hat man einen Führerschein, da ist man aus dem Ort rausgekommen. Und gerade wenn man Ausbildung und so weiter machen konnte und öffentliche Verkehrsmittel, ich weiß, damals bei uns im Ort ist dreimal am Tag ein Bus gefahren. Ja, das war morgens zur Schule, irgendwann mal um 2:30 und dann ist abends noch mal einer gefahren.
Ja. Wochenende gar nicht.
Genau, so sah das aus. Deshalb, wir machen weiter mit ein bisschen Musik und Du hast ein ganz tolles Thema dann auch angeschnitten gehabt und haben auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, und zwar über eine Studie vom queeren Leben in Bayern, beziehungsweise auf dem Land in Bayern. Und ich glaube, da können wir sehr viel auch hier nach Hessen ableiten. Ja, Tessa, wir hatten es gerade schon angesprochen. Du hast eine Studie in Auftrag gegeben, und zwar was das queere Leben auf dem Land betrifft. Und ich sag mal, Bayern ist da ja auch teilweise, genauso wie Hessen, gibt es sehr viele ländliche Regionen. Und da gab es auch tatsächlich sehr, sehr viele interessante Ergebnisse. Und ich denke, also für mich tatsächlich auch sehr überraschende Ergebnisse, die du mir mitgeteilt hattest. Und auch...
Also ich muss sagen, die Studie habe ja ich nicht in Auftrag gegeben, sondern die Grüne Landtagsfraktion gegeben, sondern die Grüne Landtagsfraktion.
Okay.
Als ich noch sich ganz offen schwulenfeindlich gezeigt hat, schlägt sie ja schon seit vielen Jahren wesentlich moderatere Töne an, aber sie ignorieren uns einfach. So nach dem Motto, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht. Und deswegen brauchen wir uns damit nicht beschäftigen und damit ein Problem. Und es war ich leid. Und mir war im Prinzip klar, dass Bayern nicht Bevölkerung Bayern dies unterm Regenbogen sein wird. Also die Ergebnisse waren erwartbar. Da habe ich mir im Großen und Ganzen nichts Überraschendes erwartet. Aber ich wollte mal über die Diskriminierungserfahrung sexuellen trans intergeschlechtlichen Menschen in Bayern wirklich konkret für Bayern. Und deswegen haben wir Online-Befragung gemacht, wir haben auf CS, die vollständig ausgefüllt wurden und vollständig ausgewertet werden konnten. Es war Diskriminierung und Studien mit Bayern. Österreich ist nicht viel anders. Es war so, dass jede zweite queere Person, die an der Umfrage teilgenommen hat, in den letzten 3 Jahren in mindestens einen Lebensbereich Diskriminierung erfahren hat. So ähnlich wie andere, aber ich wollte dann schon, weil ich ja selber im ländlichen Raum aufgewachsen war, und weil ich weiß, dass sich diese Frage, should I stay or should I go, jeder Jugendliche im ländlichen Raum irgendwann einmal stellt. Und deswegen haben wir eben auch soziodemografische Daten abgefragt. Ja. Wir haben danach gefragt, wo sind die Menschen geboren und aufgewachsen und wo leben sie und wo haben sie gelebt zum Zeitpunkt der Befragung. Und auch das habe ich vermutet. Ja, das liegt zum Teil auch aus ganz anderen Gründen, aber es liegt so nahe, dass gerade der ländliche Raum eben kein Safe Space und kein Ort ist, wo sich queere Menschen willkommen fühlen. Und genau das zeigt diese Studie, dass zum Zeitpunkt der Befragung haben 2/3 der TeilnehmerInnen, geboren und aufgewachsen, sind 2/3 der Befragten in Kleinstädten oder im ländlichen Raum. Zum Zeitpunkt der Befragung haben aber fast in der Form neu. Also ich kenne zumindest im deutschsprachigen Raum keine Studie, keine Befragung, die dieser Frage nachgegangen ist. Aber es kann sich eigentlich jeder denken. Aber es ist mit dieser Studie eben auch sind aussagekräftige, belastbare Zahlen, dass es so ist, dass queere Menschen im ländlichen Raum sich nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen fühlen. Und zeigt aber auch sehr, weil das ist nämlich auch die Argumentation der CSU gewesen. Naja, die Landeshauptstadt München, da gibt es eine sehr aktive queere Community, Landeshauptstadt München, außer Bayern braucht man das nicht. Ja, und, da kann es mit Gegenhalten. Und eine darf die Kommunalpolitik heute nicht kalt lassen, wenn wir davon ausgehen, dass rund 10% der Bevölkerung queer sind, dann heißt es, dass 10% einer jeden Generation sich bei ihnen in ihrer Heimat nicht zu Hause fühlen und das dann der Grund ist, warum diese Menschen der Heimat den Rücken kehren und das zeigt, dass wir heute auch Akzeptanz und Dorfprides im ländlichen Raum brauchen.
Die ja immer mehr aus dem Boden sprießen, Gott sei Dank, und sehr freudig. Genau. Ich denke auch gerade, weil du sagtest, die haben als allerersten Grund die Berufs- und Studienwahl angegeben, direkt danach, dass sie sich eben nicht wohlfühlen, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass eben genau die Berufe, die vielleicht im ländlichen Raum verfügbar sind, das gerade die als queere Person dann auch schwierig auszuüben sind. Also ich denke mir zum einen Landwirtschaft zum einen Teil oder auch Firmen, die vielleicht ländlich angesiedelt sind, wo man dann, ich sag jetzt mal so ganz salopp, in einem 10-Mann-Betrieb, 10-Frauen-Betrieb, dass man da eben als queere Person dann ist, das Leben vielleicht auch zur Hölle gemacht bekommen könnte oder sich auch einfach unwohl fühlt.
Also das queere Personen solche oder bestimmte Berufe gar nicht ausüben möchten, das halte ich für Gerücht. Ja? Mhm. Es ist nur eher so, dass eben im ländlichen Raum und dann in manchen Berufen natürlich die ablehnende Haltung und Atmosphäre nochmal besonders stark ist. Gerade Männer dominieren. Ja? Also heteronormativ patriarchales System, dass sich da nicht nur Frauen, sondern auch schwule Männer und Transpersonen, ob Transmänner oder Transfrauen, erst recht nicht, liegt dann auf der Hand. Mhm. Und es führt dann eben dazu, Menschen, obwohl sie gerne dort aufwachsen, bevor sie arbeiten, es werden auch sehr viele Akademien. Die Frage ist nur, kommen die dann wieder zurück. Und es liegt nicht nur, das liegt daran, ob es Arbeitsplätze gibt, ja, weil wir Menschen nur zum Arbeiten, weil wir es komplett ja auch kein zu Ende wohnen kommen, ja. Wenn jemand gern auffährt und kein ÖPNV fährt, dann wird der einen Teufel tun und in seine Heimat zurückkommen. In der Stadt kann ich Fahrrad fahren, kann ich ÖPNV fahren, da brauche ich kein Auto. Richtig, ja. Und wenn jemand queer und merkt, wie queerfeindlich die Gesellschaft tickt und es überhaupt kein Angebot gibt, ja, also dann kommt man heute nicht mehr gerne zurück. Und es zeigt nämlich die Umfrage auch, dass im ländlichen Raum deutlich weniger Menschen geoutet sind. Also diejenigen, die trotzdem geblieben sind oder die aus irgendwelchen anderen Gründen wieder zurückgegangen sind, die leben dann meistens nicht geoutet, eben aus Angst, Diskriminierung zu erfahren.
Ja. Was auch ganz interessant war der Punkt Religion. Das, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich sag mal, wie vielleicht viele, so mein erster Schritt so nach meinem Coming Out war tatsächlich erstmal aus der Kirche austreten, katholisch. Was unser Oberhaupt erzählt, wissen wir alle und im Zölibat leben werde ich auch nicht. Da waren ja auch ganz interessante Antworten beziehungsweise Ergebnisse zu sehen.
Ja, also das hat mich auch etwas überrascht. Da hätte ich etwas andere Ergebnisse erwartet, aber wir haben dann eben auch nach der Religionszugehörigkeit gefragt. Wir haben nach dem Alter, nach dem Einkommen, ja, um das einfach auch mit einem Durchschnitt der Bevölkerung abgleichen zu können, um auch Intersektionalitäten aufdecken zu können. Mhm. Also wie ist es für Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, die erleben ja häufig aufgrund mehrerer Merkmale Diskriminierung und für die ist dann halt Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nochmal ungleich schwerer, wenn auch noch andere Diskriminierungsmerkmale dazukommen und deswegen denke ich, muss man auch intersektionaler denken und wenn man das untersucht, auch erkennen, dass bestimmte Bedarfe nicht alle Menschen gleich gut erreichen oder manche Menschen aufgrund bestimmter Lebensumstände viel mehr Diskriminierungserfahrung haben und dann deswegen auch zielgruppenspezifische Angebote und Akzeptanzarbeit geleistet werden muss. Und deswegen haben wir nach der Religionszugehörigkeit heute auch gefragt. Das hat mich überrascht, dass da im Großen und Ganzen, ich habe jetzt die Prozentzahlen nach Punkt und Komma nicht ganz im Kopf, aber im Großen und Ganzen sich queere Menschen bezüglich der Religionszugehörigkeit nicht groß vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden. Mhm. Also gerade die christlichen Kirchen in etwa, also queere Menschen in etwa genauso viele Mitglieder in christlichen Kirchen sind wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Das hat mich überrascht. Das hätte ich auch anders erwartet. Aber auch das ist ja nicht verwunderlich, weil sich Menschen heute nicht allein aufgrund von ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung irgendwie festnageln lassen oder die sexuelle Orientierung am Menschen alleine nicht ausmacht. Ja, und glaube, also ich gehöre auch keiner Kirche an. Ich bin in die katholische Kirche hineingebunden, in relevanten Gruppen ist. Da können ich heute die Kirche nicht außen vornehmen. Mhm. Ich glaube, also das ist ja gleich Doppeltauftrag, ja. Also die Kirche hat ja eigentlich den Anspruch, für alle Menschen da zu sein, nicht nur für die eigenen Mitglieder der Glaubensgemeinschaft zu sehen, dass Menschen, die in der Kirche nicht selten nicht willkommen geheißen werden, trotzdem ihrer Glaubensgemeinschaft nicht den Rücken zukehren, zeigt, dass da echt was ist, was die Menschen dort hält und dass sie eigentlich deswegen auch die Kirchen doppelt die Aufgabe haben, sich für Akzeptierendes. Deswegen finde ich diese Aktion Out in Church so wahnsinnig.
Super Geschichte, ja. Und es gibt ja Gott sei Dank inzwischen ich sag jetzt mal kirchliche Vereinigung oder so, ich nenne es mal anders, viele Kirchen, die auch speziell nochmal für queere Menschen Gottesdienste anbieten oder auch tatsächlich Gruppen anbieten. Was ich finde, einfach eine tolle Sache ist und auch als damals diese ganze Aktion war, sagen wir mal, queere Paare getraut wurden, von katholischen beziehungsweise gesegnet wurden, kurz nachdem das ja dann vom Vatikan da bekannt gegeben wurde, die dürfen nicht und so weiter und so fort. Also man sieht, dass natürlich innerhalb der Kirche vieles an Umdenken da ist, aber eben natürlich in dem großen Wasserkopf noch viel passieren muss.
Also, ja klar, also es gibt an der Kirche genug zu kritisieren, nicht nur der Umgang mit queeren Menschen. Aber in der Kirche sind dort auch, es gibt da auch nicht nur schwarz und weiß oder nicht nur schwarze Schafe. Mhm. Ja. Ich glaube, es kommt dort wie überall auf den Menschen drauf an. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man selber gläubig ist, ob man Kirchen für gut oder schlecht hält. Fakt ist, sie sind heute einfach da. Ja. Und sie erfüllen eine solche Bandbreite an Aufgaben, sie sind da für Menschen da, ja, und das haben Kirchen für sich den Anspruch. Und ich glaube, das ist heute nach wie vor große gesellschaftlich relevante Kraft. Und beim Thema, zum Beispiel beim Thema gesetzlicher Mindestlohn, beim Thema Erhalten, was uns erhält, Bewahrung der Schöpfung, ja, Klimaschutz etc., Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für eine global gerechte Welt. Das sind so viele gesellschaftspolitische Themen, wo ich es wahnsinnig wichtig finde, dass sich auch die Kirchen sehr klar und deutlich positionieren. Und das finde ich heute beim Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Da muss die Kirche in sich selber einen Umgang finden. Aber jedes Kirchenmitglied, und vor allem jeder Pfarrer, jede Pfarrerin, die sich hier klar positioniert, auch wenn sie selber nicht queer ist, das sind für uns einfach, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtige Allies, weil sie gesellschaftliche Gruppen erreichen, die wir selber, wir beide zum Beispiel, nicht so direkt ansprechen können.
Ja, das stimmt. Vielen Dank erstmal für die Exkursion in den Bereich Kirche. Wir gehen dann gleich noch mal eine Musikrunde. Wie die ZuhörerInnen vielleicht merken, gestalte ich das Format heute ein bisschen anders, weil ich einfach es so toll finde, was du uns zu sagen hast. Ich sag's mal so dass ich dich nicht unterbreche und dann immer wieder mal Musik reinzuspielen. Wir machen aber jetzt mal einen Cut und wir werden dann mit den nächsten Themen, die werden wir einfach ein bisschen zusammenfassen, denn die haben dann tatsächlich jetzt mit deiner neuen Position zu tun im Bundestag. Nicht mehr ganz so neu, aber jetzt schon seit ein paar Monaten. Wie ist so das Leben für dich dort? Was macht eigentlich so eine Bundestagsabgeordnete oder ein Bundestagsabgeordneter so am Tag? Was sind so die Themen und was für mich natürlich da auch dann nochmal ganz interessant ist, sind gerade die Themen für die Akzeptanz in der Gesellschaft, die queeren Rechte, die überarbeitet werden sollen und so weiter und so weiter. Und bis dahin hören wir uns erstmal Rina Sawayama an und ich sage bis gleich. Ja, und wie schon gesagt, wir handhaben heute das Format etwas anders. Wir haben längere Redeblöcke, einfach weil die Informationen sehr toll sind und auch sehr, einfach informativ und dementsprechend uns auch hier unseren ZuhörerInnen viel geben an, wo ich dann dich nicht unterbreche, Musik reinzuhauen. Wir hatten jetzt ein bisschen Musik und wie schon angekündigt, werden wir auch in deine aktuelle Position gehen. Ich habe den, mal spaßenshalber, so den Part Tessa Goes Bundestag genannt, so für mich einfach so für den nächsten Abschnitt. Wie war es so für dich, dass man dich tatsächlich in den Bundestag gewählt hat? Du hast dafür kandidiert. Hattest du dir, wie hast du selber deine Chancen gesehen und wie war es dann für dich, als dann das klar war, ja, ich ziehe in den Bundestag ein. Wie geil ist das denn?
Ich habe bei der Kandidatur, also bei den Grünen ist es ja so, dass die Liste, die Reihenfolge auf der Liste ja nicht irgendwie in einem Hinterzimmer ausgemacht wird, sondern dass auf dem Parteitag die Delegierten wirklich Platz für Platz, Person für Person wählen. Ich habe von vornherein gesagt, so, ich möchte nicht ganz vorne auf die Liste, weil ich ja noch ein Mandat im Bayerischen Landtag hatte und ich nicht irgendwie ganz aktiv jemanden anderen aus dem Bundestag drängen wollte. Ja, aber ich wollte im Mittelfeld, wo ich wirklich eben auch sehr gute Chance habe, in den Bundestag reinzukommen. Und es war eigentlich schon klar, bei den Umfragen, die wir letztes Jahr im April, Mai hatten, auch im Juni, Juli, dass das eigentlich bombensicher ist. Aber ich habe mir deswegen vorher trotzdem keine Wohnung angeschaut, weil ich finde, das ist ein schlechtes Omen. Ja. Die Korken lässt man immer erst nach Mitternacht knallen an Silvester. Ich wollte mich da vorher erstmal auf meinen Wahlkampf konzentrieren und dann ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Nachdem die Grünen über Monate super Umfrage hatten, war es auch sehr klar, dass das bei mir auch sogar das Direktmandat in greifbarer Nähe ist. Und es war auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Allerdings ist es halt dann in der Regel so, dass auch das gerechnet, aber natürlich bis zum Schluss alles gegeben. Auf jeden Fall war es so knapp, dass sehr viele Journalistinnen das auch sehr, sehr interessiert beobachtet haben. Wie schneiden die Grünen in Nürnberg Nord an? Von dem her am Wahlsonntag großes mediales Interesse und am Montag danach stand heute früh morgens das Telefon nicht mehr still und ich musste dann irgendwann um eins das abbrechen, weil ich da noch den Koffer packen muss, weil es am Montag nach der Wahl schon nach Berlin ging und ja, dann ging Schlag auf Schlag, es war ein riesen Medienrummel wie soll ich sagen? So, also es war für mich erwartbar, aber ich habe einfach erst, also ich wollte sozusagen den Tag nicht vor den Abend loben und es war einfach am Sonntag und am Montag überhaupt keine Zeit, das richtig zu feiern und plötzlich standen heute eine Reihe von Journalistinnen da und dann geht's ja auch wirklich gleich los, ja, in diesen Riesenapparat hineinzufinden, das Büro aufzubauen. Ich musste gleichzeitig auch noch dann einfach für also ich war bei den Verhandlungsteams nicht mit dabei. Ich war so im Hintergrund waren die Fachpolitikerinnen immer eng mit eingebunden und es gab immer Wasserstandsmeldungen, aber keine Details, auch keine Schriftstücke. Es war da echt höchste Vertraulichkeit bis zum Schluss gewahrt.
Hat ja auch super geklappt.
Und ich hab den Koalitionsvertrag auch dann erst an dem Tag zu lesen bekommen, wo er dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Okay. So,
wenn man nicht in Berlin ist, die nächsten Tage habe ich Veranstaltungen hier im Wahlkreis, Online-Meetings und Freitag fahre ich nach Zürich, weil ich da als Rednerin für Zürich Breit eingeladen bin und am Sonntag geht's zurück nach Berlin, weil nächste Woche wieder Sitzungswoche ist und der Montag ist noch halbwegs entspannt, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag beginnt der Tag im Büro um 8 Uhr, manchmal um 7, manchmal erst um 9, aber man ist in der Regel vorher zu Hause schon dabei, Nachrichten zu checken, die Kommentarlage zu checken, E-Mails zu checken und mitunter komme ich erst um Mitternacht nach Hause, ganz selten vor 22 Uhr.
Okay.
Und wenn wir nicht im Plenum sind, dann ist es so, dass wir gerade mit Journalistinnen sprechen, dass neben den Plenarsitzungen oft auch noch andere Sitzungen sind, Ausschusssitzungen, parlamentarische Beiräte, irgendwelche Fraktionsgremien, dass man nebenbei noch seine Rede vorbereiten muss und mit Journalistinnen für Besuchergruppen, die kommen oder dann eben auch zwischendurch einmal so ganz banale Sachen wie Essen und Trinken, weil das auch wichtig ist und es nicht sein kann, dass man jeden Tag erst um 19 Uhr das erste Mal feste Nahrung zu sich nimmt.
Das hört sich so an, als ist es sehr, sehr schwer, auch selber für sich selber zu sorgen.
Also ja, Selfcare ist wichtig und man muss echt schauen, dass man sich auch genügend oder immer wieder Freiräume einräumt, weil man eben ganz schnell 24/7 arbeiten könnte, aber das der Körper heute nicht mitmacht. Und in der Regel so eine Legislaturperiode 4 Jahre geht man danach ja auch noch funktionieren und vielleicht ja auch den Job mehr machen möchte. Ja, ja genau, weil die politischen Ziele noch nicht alle umgesetzt sind. Und ich finde so, es gibt mit Sicherheit ein Leben nach der Politik. Die Frage ist halt dann, ob danach auch noch Freunde und Familie da sind.
Ja, das ist richtig, genau. Ja, drücke ich dir die Daumen, dass du da immer die Balance findest und du auch gut auf dich achtest. Politischen Themen, da sind wir ja bei einem Punkt, der natürlich ganz wichtig ist. die letzte Regierung hat ja nicht so alles hinbekommen, was die, sage ich jetzt mal, was die queere Community sich gewünscht hat und erhofft hatte. Jetzt passiert natürlich sehr viel. Es ist ein, wie ich schon eingangs sagte, ein sehr bunter Bundestag. Wie stark kann man hoffen, dass die queerpolitischen Themen jetzt im Bundestag auch realisiert werden? Ich sage mal, gerade das Transsexuellengesetz ist ja eins, was wirklich sehr oben auf der Agenda auch schon stand. Es gibt ja da auch das Blutspendeverbot. Das sind ja alles so Themen, ja, wo wir uns da wirklich erhoffen, dass die in, jetzt von der aktuellen Regierung auch behandelt werden. Wie stark bist du da involviert und welche Hoffnung kannst du dir und uns machen?
Also die Ampelkoalition ist angetreten für gutes gesellschaftliches Miteinander, um für gleiche Rechte im Gesetz für alle Menschen zu sorgen. Also als ich den Koalitionsvertrag dann das erste Mal gelesen habe und gerade den queerpolitischen Abschnitt, ich habe mir dann wirklich nach jedem einzelnen Satz beim Lesen gedacht, endlich bekommen wir jetzt eine Bundesregierung, die nach 16 Jahren gesellschaftspolitischen Stillstand das alles angeht. Endlich haben wir eine Bundesregierung, die uns sieht, die unsere Bedarfe und Bedürfnisse, unsere Sorgen und Probleme wahrnimmt und die sich für uns einsetzt. Und ich darf hier Teil sein und das auch mit umsetzen und weil es einfach sowas von an der Zeit ist. Und Tage danach noch habe ich mit Menschen gesprochen. Ich hatte Menschen am Telefon, die haben geheult, weil sie sich so sehr gefreut haben, dass hier so ganz klare Aussagen sind. Und der gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, und das ist ja nicht nur Queerpolitik, ja, da ist einfach, glaube ich, die Gesellschaft in Teilen um so viel weiter, als es die unionsgeführte Bundesregierung die 16 letzten Jahre waren. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Union die Wahlen verloren hat, weil sie zu Teilen dieser Gesellschaft wirklich den Bezug verloren hat. Ja. Und in Teilen der Gesellschaft hinterherhängt. Deswegen ist der Reformstau einfach so groß. Aber wir sind bereits, also es wird nicht alles im ersten Jahr gehen, aber wir sind eine ganze Reihe dran, wo einfach die Zeit drängt, ist jetzt zum Beispiel eben das Abstammungsrecht, wonach lesbische Paare, die gemeinsam Kinder bekommen, benachteiligt werden, wo die Mitmutter das gemeinsame Kind adoptieren muss. Ja. Und wir wollen für gleiches Recht im Gesetz per Bundestagsbeschluss sorgen. Wir wollen nicht, dass Betroffene ihre Rechte bis hinauf zum Bundesgericht und dann der Referentenentwurf erarbeitet und dann im Herbst werden wir da sehr zügig ins Gesetzgebungsverfahren einsteigen, so dass das dann auch Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres dann auch im Bundestag so beschlossen wird.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Das glaube, du machst uns da ein bisschen Hoffnung, dass wir da in den nächsten 4 Jahren das auch hoffentlich auch alles hinbekommen. Blutspendeverbot, wie sieht es da aus? Ist da auch was? Ich habe den Koalitionsvertrag jetzt tatsächlich nicht komplett im Kopf.
Aber also auch hier ist das Ziel ganz klar verfasst. Ob wir das jetzt noch dieses Jahr hinkommen, müssen wir mal schauen. Wir sind auch, und auch da bin ich persönlich dran, wir hier diese diskriminierende Ungleichbehandlung zwischen Heterosexuellen und vor allem sind es ja Männer, die Sex mit Männern haben. Ich denke, es zählt letztlich das persönliche Risikoverhalten unabhängig von der sexuellen Orientierung. Regierung. Und wenn das darf zählen, das höhere Risikoverhalten, und das sollen wir abschaffen.
Fahren wir ja jetzt gerade bei den Affocken. Das ist ja wieder das ein gutes Beispiel dafür, wie eben diese.
Ja, aber in vielen Bereichen haben wir einen langen Abend, weil klar, Recht im Gesetz ist, wir werden Diskriminierung und Hassgewalt nicht einfach per Parlamentsrede und Beschluss aus der Welt schaffen.
Das ist richtig.
Wir brauchen immer einen langen Atem, weshalb jetzt auch schon an dem nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt gearbeitet wird, wo eben ressortübergreifend über alle Ministerien hinweg wirklich auch in Zusammenarbeit mit der Community und den Verbänden wirklich ein Plan erarbeitet wird, mit welchen Maßnahmen, in welchen Politik und in welchen Lebensbereichen wir diese Akzeptanzarbeit voranbringen wollen. Und dieser Aktionsplan wird dann auch mit 70 Millionen Euro hinterlegt, was einfach wichtig ist, weil es einfach auch Menschen gibt und braucht, die diese Akzeptanzarbeit leisten, weil es nicht sein kann, dass das nur Ehrenamtliche aus der Community stemmen.
Leider Gottes ist es aber sehr oft so, und ich bin da auch sehr, sehr froh über diesen Plan, da er auch unseren Verein jetzt unterstützt, weil auch wir letztendlich ums Überleben kämpfen und da Hilfe benötigen. Von daher ein großes Dankeschön nach Berlin. Jetzt haben wir natürlich auch viele Themen, oder die Bundesregierung hat viele Themen auf der Agenda. Jetzt wird natürlich diese ganze Arbeit von einem ganz, ganz großen Thema gefühlt behindert. Das ist der Ukraine-Krieg. Wie sehr beeinflusst dieser Krieg tatsächlich auch die Arbeit von euch im Bundestag, auch was die anderen Themen betrifft? Weil ich viele Ressourcen, glaube ich, auch tatsächlich dahin laufen.
Nun, auf jeden Fall stellt uns das in der Politik, in der Regierung vor ganz neuen Herausforderungen, weil das ja keiner eingeplant hat. Keine Partei hat es im Wahlprogramm vorgesehen, und auch im Koalitionsvertrag haben wir nicht damit gerechnet, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine vom Zaun bricht, und das hat heute natürlich enorme Auswirkungen. Den müssen wir und bindetlich auch mediale Aufmerksamkeit, nicht nur Ressourcen in den Ministerien, in den Abgeordnetenbüros, sondern vor allem auch mediale andere Ressourcen wird deswegen nicht weniger. Das wird ja alles nicht minder wichtig, und die gesellschaftspolitischen Themen auch. Nur bekommen die mitunter jetzt eben nicht die mediale Aufmerksamkeit. Aber bloß, weil bestimmte Themen nicht jeden Tag auf der Titelseite von Zeitungen stehen, heißt es nicht, dass sich die Politik nicht sehr ernsthaft damit
fühlt. Scheint aber irgendwie in der Gesellschaft ein bisschen so rüberkommen, auch gerade, ich sag jetzt mal, die Klimakrise, das Thema Klima hat ja sehr viele Jungwähler auch, warum viele für die Grünen, was okay, Herr Habeck beschäftigt sich hauptsächlich mit der Beschaffung von Gas und Rohöl, Annalena Baerbock reist durch die Welt, beziehungsweise hauptsächlich auch sehr viel mit dem Ukraine-Krieg zu tun, und also zumindest nehme ich es so auch ein bisschen wahr, wenn man so in den sozialen Medien schaut oder auch so sich umhört, dass viele sagen, ja, irgendwie hat der Ukraine-Krieg die Klimakrise ausgemerzt, Corona ist kaum noch ein Thema. Das ist, glaube ich, vielleicht das Thema.
Vielleicht
kannst du uns da ein bisschen...
Gerade beim Thema Klimakrise, der Ukraine-Krieg zeigt uns in dramatischer Art, wir nicht nur unsere natürlichen Lebensgrundlagen mit unserer Art zu leben und zu konsumieren gefährden, sondern wie wir uns im Import von zu Ende gehenden fossilen Energieträgern abhängig gemacht haben. Wir hätten auch ohne diesen Angriffskrieg auf die Ukraine den Scherbenhaufen, den uns die alte Bundesregierung hinterlassen hat, Stück für Stück wegräumen müssen. Mhm. Jetzt gehen wir heute nicht nur mit den Handfeger, sondern mit der Kehrmaschine dran, genau. Weil einfach die Zeit jetzt wirklich drängt. Und nichtsdestotrotz, wir können ja nicht irgendwie einfach die Lichter alle ausdrehen. Ja, jetzt gerade im Sommer ist es nur easy peasy, aber der nächste Winter steht vor der Haustür. Die Menschen möchten trotzdem beheizte Wohnung. Die Menschen möchten trotzdem noch einen Job haben. Deswegen werden wir genau das tut Robert Habeck, genau das tut die Bundesregierung, dass wir wirklich auch mit und es für Grüne und im Umweltbereich nicht einfachen Entscheidungen wirklich auch Planungsbeschleunigungen voranbringen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich hochlaufen zu lassen. Mhm. Trotzdem braucht es Zeit, ja. Trotzdem wollen die Wohnungen im nächsten Winter geheizt werden. Und deswegen werden wir, bis der ganze Scherbenhaufen aufgeräumt ist, zeitlang Zeit auch noch von fossilen Energieträgern abhängig sein, die wir jetzt aus anderen Teilen der Erde besorgen müssen. Mhm. Die Notwendigkeit, dass wir aus verschiedensten Gründen aus den Fossilen aussteigen müssen, die ist so deutlich wie noch nie. Und die Entschlossenheit des Handelns, die ist auch größer, wie wir uns das vorher noch vorgenommen haben.
Das heißt, wir können die Message nach draußen weitergeben, auch wenn es medial nicht überall präsent ist. Die Regierung arbeitet weiter auch an den Themen, für die sie angetreten sind. Tessa, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter schnacken, vor allen Dingen, weil wir auch gerade bei den Themen, was die aktuelle Regierung, in der du auch Teil davon bist, noch bewerkstelligen muss und wo wir natürlich sehr interessiert sind, sei es queer oder nicht queere Themen. Ich sage vielen, vielen Dank zum einen dafür, dass du die Zeit genommen hast für die Sendung, für deine Arbeit, die du für unsere komplette Gesellschaft tust und vor allen Dingen auch für die queerpolitischen, umweltpolitischen Themen. Ich hätte eigentlich noch so viele Fragen. Ich hätte noch die Frage, wo sieht sich Tessa Ganserer in 5 Jahren? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz beantworten, noch in Berlin.
So, lade mich in 5 Jahren wieder ein, dann werden wir sehen und erfahren.
Ich nehme dich beim Wort, auf jeden Fall. Tessa, vielen, vielen Dank. Du bleibst noch mal ganz kurz an der Leitung.
Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.